Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und an meiner Seite auch heute wieder nicht Luca Leicht. Der ist immer noch in Erziehungszeit und ehrlich gesagt, Luca, ich glaube, wenn du zurückkommst, ist deine Tochter längst erwachsen. Nee, Scherz beiseite. Das zeigt nur, wie sehr wir dich vermissen und ich freue mich schon, im Juli bist du ja dann wieder dabei. Bis dahin versuche ich es mal alleine. Trotzdem habe ich natürlich einen Gast eingeladen, beziehungsweise eigentlich hat mich der Gast hierher eingeladen auf die Messe München. Und wo wir genau sind, das sagt er uns vielleicht gleich selbst. Ich begrüße Thomas Rapeiner, CEO von The Mobility House. Hallo Thomas.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Thomas, bei uns ist guter Brauch, dass der Gast am Anfang so einen kleinen Elevator-Pitch gibt, wer er ist, was er gemacht hat. Du nennst dich auf LinkedIn Bergbauer und Unternehmer. Vielleicht teasert das schon so ein bisschen, wo der Lebenslauf hinführt. Erzähl doch mal.
In der Tat, beides stimmt. Ich bin Österreicher, bin auf einem Bergbauernhof aufgewachsen und muss sagen, habe bis heute eine Passion für eine Landwirtschaft. Mhm. Auch als Ausgleich zu meinem zweiten Teil, dem Unternehmer, der mich sehr fordert, auch beruflich, zeitlich. Und das sind die zwei Dinge, die mich wirklich treiben und die mich wachhalten und täglich motivieren, früh aufzustehen, viel zu arbeiten.
Ja, unschwer erkennbar. Du bist hier nicht in deiner Funktion als Bergbauer, sondern als CEO von The Mobility House. Sag doch nochmal kurz für unsere Hörer, warum hier so viel los ist und wo wir ja eigentlich sind.
Ja, wir sind hier auf der Power to Drive. Das ist eine Solar- und Speichermesse. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, vor 12 Jahren waren wir das erste Mal hier. Da waren wir in einer kleinen Halle neben 7 Chinesen, die irgendwas verkauft haben. Und ich dachte mir, das ist noch zu früh. Heute das Gegenteil. Alle Hallen sind voll. Es sind, glaube ich, 5000 Aussteller da, die für mich die wichtigste Industrie repräsentieren. Erneuerbare Energien, Speicher und Elektromobilität, das sind die drei Dinge, die uns wahrscheinlich in Zukunft am meisten beschäftigen, hoffentlich am meisten beschäftigen und den Planeten auch etwas besser machen und hoffentlich nicht mehr so viel zum Klimawandel beitragen. Heute ist es sehr heiß.
Ja, genau. Wir spüren es sehr deutlich. Vielleicht sieht man es auf dem Bild, wie wir schwitzen. The Mobility House, was ist eigentlich euer Geschäft? Was führt euch hierher? Was ist euer Produkt?
Mobility House ist jetzt 15 Jahre alt. Ich habe es erwähnt, vor 12 Jahren die erste Messe hier. Und die Vision von Mobility House war und ist, erneuerbare Energiequellen mit Elektromobilität zu verbinden. Was heißt das? Wir haben Gott sei Dank, insbesondere in Deutschland, sehr viele erneuerbare Energiequellen, Wind, Solar. Und wir haben Gott sei Dank eine höhere Anzahl an Elektrofahrzeugen auf der Straße. Diese Elektrofahrzeuge stehen 23,6 Stunden am Tag rum. Die sollten nicht Fahrzeuge heißen, sondern Stehzeuge.
Ja.
Und was wir tun ist, wir nutzen diese Zeit, wo die Fahrzeuge sich nicht bewegen, wir nutzen die Batterie in diesen Fahrzeugen, um Energie aufzunehmen, wenn sie im Überschuss vorhanden ist, und dann abzugeben, wenn entweder das Netz die Energie braucht oder wir im Haushalt Energie brauchen, um Fußball zu schauen, um zu kochen, um die Kaffeemaschine anzuwerfen. Mhm. Vehicle Grid Integration heißt das. Wir integrieren das Elektrofahrzeug in das Energiesystem. Das ist die Vision von The Mobility House, von Tag 1 an. Die hat sich nie geändert.
Und was ist konkret das Produkt, das The Mobility House verkauft?
Wenn ein Fahrer oder ein Kunde von einem Elektrofahrzeug, nehmen wir eine VW, mit dem haben wir gerade gestern eine Vereinbarung unterschrieben. Wenn Sie als ID3-Kunde beispielsweise dieses Fahrzeug kaufen und den Energievertrag dazu nehmen, dann geben wir diesem Kunden die Möglichkeit, kostenlos sein Auto zu laden, dafür, dass er uns seine Fahrzeugbatterie in den Zeiten, wo sie stehen, zur Verfügung stellt. Das ist ein Energietarif, zu null Kosten und null Emissionen. Zero, zero heißt es auch so.
Das heißt, ihr verkauft tatsächlich den Energieversorgungsvertrag für E-Autofahrer. Habt ihr noch andere Produkte, die dazugehören, die ihr auch verkauft?
Um dahin zu kommen, müssen wir eine neudeutsch End-to-End-Solution anbieten. Das heißt, wir müssen dem Kunden sagen, wo, wenn er wohnt, welche Komponenten hast du zu Hause, wir integrieren dir deine PV-Anlage, wir integrieren dir deine Wärmepumpe, wir bauen dir einen bidirektionalen Charger in die Garage, wir stellen sicher, dass du deinen Stromtarif abmeldest und wir den neu für dich anmelden. Alle diese Prozessschritte decken wir für den Kunden ab. Der Kunde muss im Autohaus oder bei uns unterschreiben, dieses Produkt beziehen. Und dann übernehmen wir den Prozess und am Ende des Tages verlangen wir vom Kunden dann nur mehr, dass er, wenn er zu Hause ist, einsteckt und sagt, wann er abfährt und wie voll das Auto sein soll. Den Rest übernehmen wir.
Mhm. Der wirkliche Kunde von dem Mobility House, ist es der Autofahrer oder sind es größere Einheiten, Flotten oder sogar Autohersteller?
Beides. Den Automobilhersteller haben wir als Partner. Wir nennen das B2B2C, wieder neudeutsch. Mhm. Business to Business to Endkunden. Aber am Ende des Tages machen wir das Produkt für den Endkunden. Für jeden, der hier in Deutschland oder in anderen Ländern ein Elektroauto fährt, der kann zu uns kommen oder zum Autohersteller und dieses Produkt kaufen.
Okay. Ich habe neulich gelesen von dir, ich glaube auf LinkedIn, die Welt wird elektrisch. Für mich ist das keine Idee, sondern ein Fakt. Du hast gerade angesprochen, du machst jetzt schon seit 15 Jahren der Mobility House. Und ehrlicherweise, wir sind ja noch nicht ganz am Ziel, oder? Also, dass die Welt elektrisch ist, ist jetzt aus meiner Sicht noch nicht ganz Fakt. Woran hakt es aus deiner Sicht am meisten?
Für mich ist sie elektrisch. Ich glaube nicht an Moleküle, ich glaube an Elektronen. Wir haben sehr viele Photonen, die jeden Tag auf diesem Planeten treffen, die wir mit einer Solartechnik, die heute günstig ist und verfügbar ist, sehr einfach in Elektronen überführen können. Und diese Elektronen haben wir jetzt zur Verfügung. Im Haus, nach der PV. Und jetzt ist es sehr klug, wenn wir diese Elektronen als Elektron behalten und nicht mehr transformieren über Wasserstoff oder andere Moleküle, sondern dass wir das Elektron, das wir da haben, in einer Batterie speichern und dann wieder in ein Elektron ins Haus führen. Und deswegen ist für mich die Welt elektrisch. Jede Transformation von einem Molekül zu einem Elektron ist Verlust, ist Aufwand, sind Kosten. Und um am Ende des Tages das Ganze günstiger zu machen für alle und effizienter zu machen und umweltfreundlicher zu machen, ist das Elektron die Lösung. Deswegen ist die Welt elektrisch.
Okay.
Völlig richtig. Wir verbrennen noch Öl, zu viel Öl. Aber man sieht schon, wenn man dann wirklich an die Wurzel geht, dass wir, wenn wir eine Situation vorfinden wie in Deutschland, sehr viele Haushalte haben, die eine PV-Anlage haben und ein Elektroauto haben, dann verschwindet das Molekül relativ schnell aus dem Haushalt. Weil einfach die Lösung viel effizienter und günstiger ist und am Ende des Tages auch sicherer ist. Weil wir erleben gerade dieser Tage wieder, wie abhängig wir sind von bestimmten politischen und geopolitischen Vorkommnissen. Alles das fällt weg, wenn ich meine eigene Energie von meinem Haus benutze, um mein eigenes Auto zu versorgen oder mein Haus zu versichern.
Glaubst du, dass sowas wie der Iran-Krieg jetzt nochmal so den letzten Kick setzen kann? Spürt ihr das bei euren Geschäften?
Wir spüren das. Ich habe es ein bisschen salopp gesagt, der Mitarbeiter des Monats war Donald Trump. Okay. Der treibt Kunden in die Elektromobilität. Nicht, weil er das will, sondern weil Leute sehen, hoppla, es ist nicht nur der Preis oder das Preisniveau von Diesel, sondern die Unsicherheit, was passiert morgen, bekomme ich das? Wir haben das mit Kerosin erlebt. Das heißt, Leute werden unsicher und sagen, will ich das wirklich? Vielleicht ist es morgen wieder günstiger, aber ich bekomme es nicht mehr. Das heißt, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir wieder erkennen, wie abhängig wir von Leuten sind. Irgendwann schreibe ich mal ein Buch, vielleicht auf meinem Bauernhof, über die großen Irrtümer, die ich selber, oder über die großen Mehrs, die ich vielleicht selber geglaubt habe. Und eines habe ich erlebt und völlig unterschätzt, wie träge die Menschheit ist und wie träge Systeme sind. Für mich war klar, nachdem Tesla kommt, nachdem die Chinesen kommen, dass es in Richtung Elektromobilität geht. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum es so lange dauert, diese Transformation. Deswegen völlig richtig. Ja, es dauert länger vielleicht, wie ich mir das gedacht habe, aber das Endergebnis ist klar. Die Welt ist elektrisch, es sind erneuerbare Energien, weil sie günstiger sind, sind Elektroautos und intelligente Verknüpfung von diesen beiden Systemen. Wir brauchen nicht mehr Kupfer, wir brauchen nicht mehr Kraftwerke, wir brauchen mehr Hirn in diesen Systemen, dann schaut die Welt schon ein bisschen besser aus.
Du schreibst auch, null Kosten und null Emissionen ist die Vision. Glaubst du, dass es mit dezentraler Energieerzeugung, Speicherung und intelligenter Vernetzung eben getan ist? Oder brauchen wir auch noch mehr Stromerzeuger und ein dickeres Netz?
Wenn ich die Antwort digital beantworten darf, dann ist es das Zweite. Wir brauchen das Erste. Wir brauchen nicht mehr Netz. Wir brauchen keine neuen Kraftwerke. Wir haben die paradoxe Situation, insbesondere in Deutschland, dass wir zu viel Energie im System haben. Wir haben zu viel Produktion. Unser Thema ist nicht, wo bekommen wir die Energie her, sondern wie können wir die managen. Das heißt, wir sehen heute, an Tagen wie heute, haben wir in der Mittagszeit negative Energiepreise, was nichts anderes ist wie Überschuss an Energie. Und es ist es dumm, diese Kraftwerke, für die ja jemand bezahlt hat, abzuschalten und die Energie sozusagen in den Müllkübel zu schmeißen.
Ja.
Es ist klug, die zu nehmen, in irgendeiner Batterie zu speichern. Idealerweise in der Batterie, die auch schon vor der Haustür steht, die auch schon jemand bezahlt hat. Und deswegen wird es günstiger und viel wichtiger auch noch, die Optimierung erfolgt dann im Haus, auf der Niederspannungsebene, und wir brauchen viel weniger Netzausbau. Diese 600 Milliarden, die hier kolportiert werden für Deutschland, ich würde uns warnen davor, dieses Geld zu investieren. Das sind 600 Milliarden, die Stranded Assets sein werden in einigen Jahren. Die brauchen wir nicht. Es gibt immer eine Ausnahme zur Regel. Da gibt es Netzknotenpunkte, wo man noch ein bisschen nachbessern muss. Aber in Summe müssen wir das Netz nicht ausbauen. Ich halte diese Politik für falsch. Ich habe da eine klare Meinung. Mir ist auch völlig bewusst, dass ich da anecke. Aber wenn wir das Geld, das wir in den Netzausbau stecken, in die Integration von Fahrzeugen stecken, in vielleicht sogar den Ausbau von Erneuerbaren weiterhin und Elektroautos, dann tun wir allen einen sehr großen Gefallen. Und die Energiekosten, die ja in Deutschland ein Krisenthema sind, wir jammern ja zu Recht über Umlagen und hohe Energiepreise, die gehen dann automatisch nach unten. Wir gehen davon aus, dass die Großhandelspreise in 20 Jahren auf 20-30% des heutigen Niveaus reduziert werden können. Mhm. Also viel günstiger werden.
Wir haben ja auch oft gehört, dass das Problem in Deutschland nicht die Energiekosten an sich sind, sondern die Strompreise. Die setzen sich ja zusammen aus verschiedenen Komponenten. Und der Strompreis, also die Energieerzeugung, ist nur ein kleinerer Teil. Aber wir haben halt hohe Netzentgelte.
Genau.
Das heißt, ich habe es bisher so verstanden, die Netzentgelte sind auch dafür da, um das Netz eben mit Investitionen zu versorgen, um es auszubauen, damit man diese ganze Vernetzung auch hinbekommt. Wie würdest du diesen Widerspruch auflösen? Warum, also müssen wir uns den Strom verteuern, um das Netz auszubauen, oder brauchen wir weniger Investitionen in das Netz, oder wie kommt man aus der Kurve raus?
Ich vergleiche das mit dem Hotel. Wenn ich mein Hotel für die 2 Wochen Wintersaison um Weihnachten herum baue, dann sollte ich in einem Skio, da komme ich her. Dann bräuchte ich wahrscheinlich 1000 Betten. Und den Rest des Jahres ist es leer. Und genauso ist es mit dem Netz. Wenn ich natürlich das Netz ausbaue für den Peak, für die Weihnachtszeit und nicht intelligenter Gegensteuer und dann auch noch mein Elektroauto lade, dann brauche ich 1200 Betten. Das heißt, die Kunst ist, dass die Auslastung des Netzes zu stabilisieren, in den Zeiten, wo Netz Geld kostet und wo wir Netzengpässe haben, eben nicht das Netz zu benutzen, sondern über Batterien auf der Niederspannungsebene zu optimieren, dann brauche ich weniger. Und über die Stunden im Jahr kann man das Netz ausgleichen mit Batterien und auf der Niederspannungsebene, wo viele, viele Konsumenten und Erzeuger und Batterien vorhanden sind und wir eben diese Geschwitzen vermeiden können. Mhm. Und das ist die Kunst. Wir können die Energiewende nicht mit Kupfer beantworten, sondern nur mit Intelligenz. Und das ist unser Vorschlag.
Mhm. Glaubst du, dass das, was du jetzt gesagt hast, eher für die, sage ich mal, Privatmenschen, die einzelnen Kunden mit einem Elektroauto, einer PV-Anlage, einem Speicher zutrifft? Und was sagt die Industrie zu dem? Sagt die Industrie nicht womöglich, ja, wir brauchen aber noch ein großes Kupferfeld, ja, weil wir ja halt Spitzen haben?
Absolut. Das sollten wir auch nutzen. Wir sollten es jetzt nicht zurückbauen. Wir sollten natürlich das Netz jetzt weiterhin betreuen, aber mein Votum ist es nicht, überproportional auszubauen, sondern die Lösungen, intelligentere Lösungen zu finden. Und zur Industrie, die Industrie müssten eigentlich diejenigen sein, die am meisten Interesse haben, derartige Systeme zu pushen, weil die ja am meisten unter den hohen Energiepreisen leiden. Und jeder, der eine Photovoltaikanlage zu Hause hat, ein Elektroauto zu Hause hat und vielleicht einen kleinen Speicher hat, erlebt ja, wie, dass er weniger Netzbezug hat, weil er eben das schon optimiert. Das heißt, derjenige, der das nicht hat, muss den Rest vom Netz bezahlen, weil die Kosten sind ja die gleichen. Und das führt genau dazu, dass diese Netzumlagen sehr viel höher werden. Und die sind dann so hoch für die Verbleibenden, dass es dann ein Problem wird. Deswegen ist die Kunst, möglichst viele dezentrale Optimierungen zu haben, dass für alle die Netzkosten reduziert werden. Und die Industrie versteht das schon. Ich sehe schon viele Spieler im Markt, die diesen Weg jetzt gehen, die auch hinter dem Zähler Speicher installieren, um in einem Shoppingcenter die Spitzen wegzukriegen, um in einem Produktionsprozess die Spitzen wegzukriegen. Dass eben genau diese Netzspitzen gedämpft werden und damit die Netzkosten reduziert werden.
Was ist die Autobatterie der Industrie? Also ein eigener großer Speicher für jeden starken Verbraucher in der Industrie?
Es ist eine Koexistenz von Stationärspeichern, die wir übrigens auch bauen, und vielen Elektroautos. Nur um eine Zahl jetzt zu nennen, Ende des letzten Jahres, am 31.12.2025, wir reden also ex post von dem vergangenen Jahr, gab es circa 3 Gigawatt an Stationärspeichern in Deutschland. Es gab über 20 Gigawatt an Heimspeichern. Das sind Menschen, die einen kleinen Speicher im Haus haben. Das ist schon 10-mal so viel, wie die gesamte Industrie investiert hat in die Großspeicher. Und wenn man die Kapazität der Auto nimmt, die am 31.12.2025 schon investiert worden sind, reden wir von 160 Gigawatt. Das heißt, Faktor 10 nochmal mehr sind schon investiert und da. Und die sind bis heute ungenutzt. Wenn man das jetzt umrechnen würde in den Wert, den man damit erwirtschaften kann, sind das 16 Milliarden, die man jedes Jahr verschenkt hat. Und das ist dumm.
Ja. Ganz ökonomisch argumentiert, ohne Ökologie brauche ich noch gar nicht an der Stelle.
Genau.
Nochmal ganz kurz zurück zu dem Mobility House. Ich habe gesehen, ihr habt 3 Unternehmensbereiche, zumindest auf eurer Website. Welche sind es und welcher macht was?
Genau, ich habe es gesagt, die Vision von Mobility House war und ist Zero Cost, Zero Emission. Wir wollen jedem Elektroautofahrer ermöglichen, kostenlos zu laden, ohne Emissionen zu verursachen. Das war klar. Als wir vor 15 Jahren diese Idee platziert haben bei den Energieversorgern, haben die gesagt, Finger weg von meinem Netz. Als wir es bei den OEMs, also bei den VWs dieser Welt platziert haben, haben die gesagt, vergiss es, Elektroautos kommen nie. Deswegen mussten wir überleben und haben den ersten Bereich gegründet und bis heute noch ausgebaut. Das ist, wir nennen das Charging, das ist das klassische Ladegeschäft. Was heißt das? Du hast ein Elektroauto und sagst, ich wohne in einem Einfamilienhaus, in einer eine Tiefgarage. Welche Ladestation passt zu mir? Ich will das Ding absperren, will es nicht absperren, will ich eine RFID-Karte? Und dann finden wir für jeden Kunden die individuell beste Ladelösung. Das also ist Geschäft Nummer 1.
Einfach Hardware.
Hardware mit Anleitungen für den Installateur, wie er das aufhängt. Ein bisschen angereichert durch Know-how, aber at the end of the day ist es ein Verkauf von Ladeinfrastruktur. Das ist Geschäft Nummer 1. Das zweite Geschäft ist daraus entstanden, dann haben die Hotels, Messen wie hier, Flughäfen, die erste Ladestation gehabt, die zweite, die fünfte, die zehnte und haben dann irgendwann festgestellt, hoppla, wenn ich jetzt 100 Ladestationen habe, die stecken jetzt alle gleichzeitig ein, Münchner Flughafen in der Früh, dann muss ich Kupfer legen. Und dann haben wir eine Lösung gebaut, wir nennen das Charge Pilot, wo wir letztendlich eine Optimierung hinter dem Zähler anbieten, um Netzeinspeisung, um sicherzustellen, dass die Sicherung nicht fliegt und um bestimmte Spitzen einfach zu vermeiden, wenn sie teuer sind. Das war das zweite Geschäft. Das machen wir heute weltweit mit 3000 Flotten. Wir laden Schulbus in Amerika, wir laden fast alle Flughäfen, wir laden die österreichische Post, wir laden die irische Post. Das heißt, da kommen irgendwann 20 Fahrzeuge ins Depot. Man kann sich vorstellen, in so einem Postdepot in Irland, da gibt es keinen großen Anschluss. Da war früher ein Kühlschrank, eine Glühbirne und ein Fernseher. Und jetzt kommen da auf einmal abends 20 Elektrofahrzeuge, die müssen in der Früh voll sein, da muss man mitdenken. Wir haben die alle hinbekommen, ohne das Netz aufzubauen übrigens. Haben wir keine einzige weitere Leitung gelegt. Das ist das zweite Geschäft, das Flottengeschäft.
Hardware und Software.
Genau, und Lademanagement, Energiemanagement. Das dritte Geschäft, das wir darauf aufbauen, ist nicht nur Kosten zu reduzieren, sondern eben auch Wert zu generieren. Wenn diese Fahrzeuge jetzt sozusagen an dem Ladepunkt angesteckt sind, dann ist das für uns eben die Möglichkeit, diese Flexibilität, die uns dieses Fahrzeug bietet, zu nutzen und in Geld zu transformieren. Sprich, wenn uns ein Netzbetreiber sagt, ich habe ein Problem im Netz, bitte schalte jetzt die nächsten 10 Minuten ab oder lade einfach nicht, dann können wir hingehen und sagen, wir unterbrechen jetzt den Ladevorgang für 10 Minuten, weil vielleicht gerade ein Kraftwerk aus dem Netz geht oder weil vielleicht gerade die Sonne untergeht und die Photovoltaikleistung nach unten geht. Vice versa. Wir können Ladevorgänge starten oder erhöhen, wenn wir zu viel Energie im Netz haben. Und das ist dann das Geschäft, das dann sehr nahe an dem Endgeschäft ist, was wir als V2G bezeichnen oder Vehicle Grid Integration. Und das ist dann nicht nur Kosten vermeiden, sondern Wert generieren für den Kunden. Autofahren billiger zu machen.
Okay. Und da hängt wahrscheinlich perspektivisch dann auch bidirektional dran, oder?
Ja. Exakt. Das kann man unidirektional machen, im Sinne von sehr einfach. Ich höre einfach auf zu laden und beginne den Ladevorgang wieder. Mit der Einschränkung, wenn das Fahrzeug mal voll ist, dann ist es voll. Und bidirektional bietet uns natürlich ein sehr viel größeres Spektrum, weil ich kann am Wochenende dann, wenn ich 5-mal Überschuss habe, 5-mal laden und 5-mal, wenn es dann teuer ist oder wenn ich Energie brauche, dann wieder zurückspeisen.
Ja. Wir haben schon 2022 in Episode 75 für die Zuhörer mit Markus Fendt gesprochen, auch der Mobility House. Der verabschiedet jetzt gerade bei euch den Bereich Solutions an Edenred. Kannst du kurz erklären, was steckt dahinter?
Genau, den gibt es immer noch, den Markus, Kämpfer an der Seite von uns allen seit 15 Jahren für die gleiche Idee. Wir haben uns entschieden, das Ladegeschäft für Flotten jetzt abzutreten. Warum? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wir haben 3500 Flotten under Management, im Betrieb. Da gibt es aber die Firma Edenred, an die wir es verkauft haben. Die haben 2 Millionen Fahrzeuge in ihrem Portfolio. Und das ist für uns eine gute Gelegenheit, die Technologie, die wir haben, auf ein viel größeres, auf eine viel größere Plattform zu heben, zu skalieren. Und deswegen haben wir diesem Charging-Geschäft die Möglichkeit gegeben, schneller zu wachsen. Das war der Grund. Nicht, weil wir nicht an das Geschäft glauben, ganz im Gegenteil. Das Flottengeschäft ist ein sehr, sehr spannendes Geschäft. In dem Edenred-Umfeld kann dieses Geschäft sehr viel schneller wachsen. Das war der Grund Nummer 1. Einhergehend damit war der Grund Nummer 2, dass wir vollen Fokus jetzt auf V2G legen, auf Vehicle Grid Integration, weil wir jetzt sehr viele große OEMs als Partner gewonnen haben. Alle führenden OEMs sprechen mit uns und wir sehr viel Energie, sehr viel Kapazität brauchen, um diese ganzen Programme, die jetzt Gott sei Dank loslaufen, die Fahrzeuge werden jetzt alle bidirektional, endlich. Da brauchen wir jeden Mann, dass wir dieses Momentum jetzt nutzen und die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße kriegen.
Ja, ihr habt gerade mit Renault, mit Mobilize einen Deal gemacht. Quasi. Genau. Was ist eure Rolle? Was ist die von Renault? Wo ist der Kunde?
Genau. Dort ist es, sind wir sehr dankbar. Vor 2 Jahren, Deutschland ist ein bisschen schwierig, ich darf das sagen, als Österreicher. Niemand versteht wirklich, warum wir in Deutschland 2% Smart Meter Penetration haben. Das ist der letzte Platz, nicht nur im Eurovision Song Contest, sondern in der Penetration der Smart Meter. Und deswegen haben wir uns dazu mal entschieden, das in Frankreich zu starten. Dort ist das regulatorische Umfeld leichter. Dort kann man das machen. Wir machen es jetzt aber auch in Deutschland. Und Renault war da der erste Partner, der das gemacht hat mit uns. Und die Rolle ist sehr einfach. Renault liefert das Fahrzeug, ein R5. Mittlerweile sind es mehrere Fahrzeuge. Das ist ein bidirektionales Fahrzeug. Und die Wallbox dazu, also die Ladestation dazu. Und wir machen den Prozess und sind die Energielieferanten für diese Kunden. Von Renault. Und wir heben quasi den Wert für den Endkunden und für jede eingesteckte Stunde, die der Renault-Fahrer sein Fahrzeug über die App ausweist, bekommt er bezahlt. Also er kriegt 11 Cent pro Kilowattstunde und pro Stunde, die er eingesteckt ist, und kann somit seine Ladezeiten in negative Kosten ummünzen. Das heißt, wenn er lange eingesteckt ist, kriegt er von uns Geld.
Verstehe.
Und die Rolle von uns ist, das zu ermöglichen und den Wert zu heben. Und die Rolle vom Endkunden ist ganz einfach. Steck ein, sag uns, wie voll du sein willst. Und freu dich, wenn dann jedes Monat Geld auf dein Konto überwiesen wird. Das sind negative, jeder freut sich über eine negative Stromrechnung. Ich habe noch nie eine von dem Utility bekommen. Wenn auf meiner Stromrechnung minus 50 Euro stehen würde, würde ich mich freuen.
Ja, das heißt, Renault vertreibt quasi eure Lösung.
Genau.
Und stellt die Elektroauto-Kunden bereit für diesen Deal.
Genau.
Und jetzt habt ihr das aber auch noch mit Volkswagen, hast du vorher gesagt, abgeschlossen.
Kann ich heute gerne sagen. Wir haben das gestern announced. Wir machen das für die Volkswagen-Gruppe gemeinsam mit Elli. Das ist die Ladetochter von Volkswagen. Das ist mit Elli bieten wir was Ähnliches an. Das wird jetzt von Marke zu Marke unterschiedlich sein. Es gibt auch unterschiedliche Ausprägungen für Volkswagen-Nutzfahrzeuge, aber das ist letztendlich die Entscheidung von dem Automobilhersteller. Aber es ist das gleiche Prinzip. Wir haben ein Fahrzeug, das bidirektional ist. Bei Volkswagen wird es sogar so sein, dass wir unsere Ladestation nehmen, unseren End-to-End-Prozess nehmen. Das heißt, unsere Rolle dort ist etwas weiter. Und das kommt dann in Deutschland mit einem Angebot von Naturstrom. Das ist ja der Tarif von Volkswagen, den der Kunde dann unterschreibt. Das ist nur eine andere Komposition der Elemente, der Spieler. Das Prinzip ist das gleiche. Lieber VW-Kunde, steck ein und du kriegst das erste Mal nach 100 Jahren Geld zurück von VW.
Und wie viel kann der Kunde im Jahr dann etwa damit generieren?
Er kann auf jeden Fall seine Ladekosten amortisieren. Durchschnittswerte, die relativ stabil sind. In Deutschland sind es, glaube ich, 18.000 Kilometer, die ein Automobil im Durchschnitt fährt. Wenn man das jetzt mit der Effizienz und 140 Watt hochrechnet, sind es zwischen 700 und 800 Euro, die man sozusagen benötigt, um ein Auto zu bewegen in Deutschland. Und diese Kosten spielen wir auf jeden Fall rein.
Okay.
Wenn ein Kunde sagt, ich steck mehr an, ich fahre weniger, kann er sogar diese Ladekosten in Ladeerlöse umdrehen, ein bisschen mehr.
Und sind es jetzt schon bidirektionale Wallboxen?
Ja. 3 Dinge waren nicht vorhanden, deswegen hat es so lange gedauert. Das eine ist das regulatorische Umfeld. Da haben jetzt Gott sei Dank auch einige Damen und Herren in Berlin verstanden, dass das klug ist. Wir wollen ja nicht irgendwie Leuten was wegnehmen, sondern wir geben den Leuten was zurück. Wir müssen weniger bezahlen, haben mehr Leistung. Das heißt, das regulatorische Umfeld ist Gott sei Dank jetzt geändert worden oder dabei, sich zu ändern.
Also die doppelten Netzentgelte,
da gibt es eine ganze Liste von Dingen, die da schwierig waren. Das zweite ist, es gab keine bidirektionalen Fahrzeuge. Obwohl das eigentlich technisch sehr einfach ist. Jedes Auto ist bidirektional, wenn es auf die Straße ist. Ist nur die Frage, gibt es die Energie ins Netz zurück oder auf den Motor? Aber das ist jetzt geändert und die Fahrzeuge, alle Fahrzeuge, ob das BMW ist, VW, die MEB-Plattform, Mercedes, wie sie alle heißen, sind jetzt bidirektional, das ist das zweite, sehr, sehr, sehr wichtige. Die OEMs haben da umgestellt, auch die Chinesen machen das übrigens. Und das dritte, und diesen Missing Link haben wir hergestellt, war die Wallbox, der Charger, weil ich muss natürlich sicherstellen, dass dieses Fahrzeug erstens mal sicher angesteuert wird und mit dem Charger spricht und mit uns spricht. Und da gab es nichts und deswegen haben wir uns entschieden, das selber zu machen. Und wir haben jetzt ein fantastisches Produkt, wo wir sehr kostengünstig diese Verbindung mit unserem BD-Charger zwischen dem Fahrzeug und der Energiewelt herstellen. Jetzt sind diese drei Dinge da und jetzt kann es losgehen.
Mhm. Der Charger, du hast vorher schon von gewissen Invest gesprochen. Was kostet das denn den Kunden, wenn er das jetzt macht?
Ich will hier keine Zahl nennen, weil die hängt von OEM zu OEM unterschiedlich ab. Mhm. Aber ich kann nur sagen, von dem, was sie vorher gekostet haben, sind wir Faktor 10 günstiger. Okay. Und wir sind schon sehr nahe an einer klassischen Wallbox, die man sowieso braucht. Mhm. Das heißt, es ist keine Investition, die jetzt jemand davon abhalten würde, das zu tun. Wir sind da schon sehr weit. Und wie auch bei den AC-Chargern, da ist noch Luft nach unten. Wenn wir in die Massenproduktion kommen, ist das eine Komponente, die nicht sehr teuer ist.
Okay, was war da der Schlüssel? Warum ist es jetzt so viel billiger? Weil zeitweise waren die ja sehr teuer.
Ja, die waren sehr teuer. Und wenn man ganz ehrlich ist, auch am Anfang, ich will jetzt nicht sagen tailor-made, aber das war schon noch viel Handarbeit.
Verstehe.
Da war schon viel Handarbeit, jetzt sind es industrielle Prozesse, die Komponenten sind standardisiert und wenn ich so eine, das sind alles Standardkomponenten, das ist Power Electronics, das können Chinesen, das können einige Europäer, aber es sind jetzt keine Komponenten, die man erfinden muss. In jedem Fahrzeug ist ein Onboard-Charger, das ist die Komponente, die wir verbauen in einem DC-Charger und in den Fahrzeugen sind die millionenfach verbaut und deswegen sind die Kosten auch relativ günstig.
Überschaubar. Und die Komponenten kommen bei euch, weil du es gerade angesprochen hast, aus China oder?
Ja, man muss hier der Wahrheit ins Auge schauen. Hier hat China einen Vorteil. China hat in diesen Komponenten, wie auch bei Batterien und Solaranlagen, muss man so sagen, einen Kostenvorteil, der ist sehr, sehr schwer einzuholen. Und deswegen kommen auch bei uns die Komponenten aus China. Was sehr wichtig ist bei unserem Charger ist, und das ist extrem wichtig auch für das Ökosystem, das wir hier aufbauen, die Verknüpfung mit dem Netz, die Intelligenz mit dem OEM und die Verknüpfung mit dem Fahrzeug, die passiert hier in Deutschland. Das hat Datensicherheitsgründe.
Ja.
Vielleicht willst du nicht, dass deine Fahrzeugdaten, Ladedaten irgendwo rumschwirren, wo du nicht weißt, was damit passiert wird. Deswegen haben wir Wert darauf gelegt, diesen Teil der Integration in Deutschland anzusiedeln.
Du hast jetzt eine Komponente noch nicht angesprochen. Smart Meter, braucht der Kunde das dann?
Ja, ja. Unbedingt. Ich schaue jetzt in den Himmel, ohne an Gott zu glauben. Aber
ja,
Inshallah Pukra. Ja. Hoffentlich passiert das bald. Es passiert ja auch sehr viel, muss man sagen. Ja. Aber das ist schon, wenn ich da ein bisschen einen sarkastischen Unterton reinbringen darf, das ist schon blamabel, was da passiert.
Ja, ja.
Seit 20 Jahren, solange ich in der Industrie bin, keine Ahnung, homöopathische Mengen an Smart Metern zu verbauen und alle machen es vor. Wir waren neulich in Tansania 100% Smart Meter, Ghana 100% Smart Meter, Äthiopien hat 100% Smart Meter, Österreich, Italien hat 100% Smart Meter.
Woran liegt es?
Das ist schlechte Politik und schlecht umgesetzte Regulatorik.
Mhm.
Das ist ja kein technisches Problem. So ein Smart Meter ist ein primitives Teil.
Ja.
Und auch das Eichrecht, das immer nach vorne geschoben wird, ist nicht unlösbar. Jedes Land hat Eichrecht.
Mhm.
Alle die Gründe, die hier angeführt werden, sind letztendlich Schutz, wie soll ich sagen, eine Abwehr von nicht hart durchgeführte Regulatorik. Ihr setzt jetzt Smart Meter um. Und zwar nächstes Jahr alle 100%. In anderen Ländern ist das passiert. Und übrigens, das nicht dazu geführt, ist auch immer ein Argument, das angezeigt wird, dass dann die Netzkosten steigen. Die werden ja günstiger.
Ja.
Die alten Meter sind das Problem, weil ich eben nicht weiß. Das ist ja ein Blindflug. Ich weiß ja nicht, was konsumiert wird. Ein Smart Meter hilft mir ja, das Netz besser auszubauen. Ich weiß dann ja, wo die Bottlenecks sind. So ist es ein Blindflug. Hm. Also das würde auch diesem Netzausbau helfen, weil wir sehr viel besser verstehen würden, wo die Bottlenecks im Netz sind und wie wir die besser beseitigen können. Mhm. Das hat nur Vorteile.
Jetzt ist der Bottleneck immer noch das Smart Meter. Könnte das jetzt euch zu größeren Verzögerungen führen oder gibt es da irgendeine Beschleunigungsmöglichkeit?
Bringe ich wieder einen englischen Begriff, Challenge accepted.
Okay.
ja, das wird ein harter Weg. Ja, wir brauchen einen Smart Meter und deswegen auch hier, wir klagen nicht, wir machen es einfach selber.
Okay.
Und ich hoffe, wir kriegen viel Rückenwind aus Berlin, dass da der eine oder andere Netzbetreiber auch nochmal einen Schubser kriegt, das schneller zu machen.
Mhm. Okay, und gibt es noch weitere Hersteller, mit denen ihr schon im Gespräch seid, du hast ja, es angedeutet.
Ja, absolut. Ich will jetzt nicht, darf auch nicht andere Namen nennen, mit denen wir noch nicht so weit sind, aber wir reden alle, die reden alle mit uns. Und vielleicht, das ist noch ganz interessant, es sind nicht nur OEMs mittlerweile, also die Automobilhersteller, sondern es sind auch andere Hersteller von anderen Komponenten. Wärmepumpen, Heimspeicher, weil wenn ich es natürlich schaffe, alle Komponenten im Haus und im Auto zu integrieren, dann kann ich natürlich noch viel mehr Potenzial realisieren im Haus.
Ja.
Dann lade ich eben bei kleinen Leistungen meinen Heimspeicher und wenn der voll ist, bringe ich es ins Auto. Und deswegen reden wir mit all diesen Herstellern von Wärmepumpen, Batterieherstellern, uns in dieses System zu integrieren. Wir sind hier systemoffen, das ist vielleicht auch noch wichtig, weil jeder, ich weiß nicht, ob du eine hast, ich habe 3 PV-Anlagen mit 3 unterschiedlichen Invertern, ein SMA und ein, was auch immer, ein SolarEd, wie sie auch immer heißen. Und ich will ja nicht jetzt das rausschmeißen, das Zeug und alles neu investieren, sondern ich suche jemanden, der mir diese Komponenten, die ich heute schon habe, integriert mit einem Fahrzeug, das ich kaufe.
Ja.
Und das, glaube ich, ist die Lösung, das vorhandene Brownfield, sagen wir, das vorhandene Ökosystem in unsere Lösung zu integrieren. Mhm. Das sind eben OEMs, da reden wir mit allen. Und das sind die Klassiker, die halt jeder hat. Da gibt es 10 Hersteller in Deutschland, die Heimlösungen anbieten und mit denen sprechen wir.
Okay, das heißt, irgendwann kommt hoffentlich so ein großer Hausversteher auch von euch, softwaretechnisch, der es dann schafft, vorhandene Hardware, sprich Speicher, PV-Anlagen, Wärmepumpen in ein großes, smartes Haussystem zu integrieren.
Nicht hoffentlich irgendwann, Ende des Jahres, kommst nochmal zu uns und dann kriegst du das von uns.
Sehr gut. Da bin ich der Erste. Bei mir ist auch so das Thema, also dass man schon immer feststellt, verschiedene Entwicklungsstände von verschiedenen Komponenten können nicht miteinander sprechen. Und je älter die Komponenten sind, desto dümmer, sage ich mal, sind sie. Also von smart weit entfernt. Ja, schöne neue Welt. Ich freue mich schon drauf. Insgesamt wäre jetzt noch so ein bisschen die Frage, welche Rahmenbedingungen abseits von Smart Metern würdest du dir denn von der deutschen Politik noch wünschen oder welche glaubst du wären zielführend, um die Energiewende und die Antriebswende noch weiter voranzutreiben?
Mit Wünschen an die Politik bin ich vorsichtig. Ich wünsche mir lieber zu Weihnachten, dass es ein bisschen Schnee liegt, hoffentlich bei dem Klimawandel auch noch in Zukunft. Nein, ich glaube, wir haben sehr gute Fortschritte gemacht mit dem, wie soll ich sagen, das Ziel darzustellen. Und viele Stimmen, die gegen uns waren, sagen jetzt, das ist vielleicht gar nicht blöd. Mhm. Die Politik war dagegen und gesagt, ja, dann die Netzbetreiber, dann fummeln die dann Netz rum. Und andere haben gesagt, die Automobilhersteller, dann ist die Batterie irgendwie
geht schneller kaputt.
Und diese ganzen Befürchtungen, will ich mal sagen, falschen Befürchtungen, haben wir umgedreht und alle verstehen jetzt, was wir da jetzt wollen, ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.
Mhm.
Und da glaube ich an die Vernunft. Ich bin sehr enttäuscht von der Geschwindigkeit, wie wir Menschen uns verhalten und nicht verändern. Ich wundere, dass wir überhaupt noch leben. Aber auf der anderen Seite gibt es die Vernunft und diese wird sich durchsetzen. Und auch in der Politik werden die Leute sagen, das macht Sinn und es ist volkswirtschaftlich klug, das zu tun. Und deswegen kommt es auch. Mhm. Deswegen wünsche ich mir da gar nichts, außer vielleicht hinhören und diese Beispiele zuzulassen und uns nicht unnötig Prügel in die Wege zu schmeißen. Aber das ist, glaube ich, nicht mal böse Absicht, sondern mehr Unwissenheit.
Ja.
Und man muss verstehen, man sagt immer die Automobilindustrie und die Energielobby, ja, da gibt es natürlich Menschen, die stärker sind und Lobbyisten, die stärker vertreten sind wie wir in Berlin. Ja, wir werden deswegen kein Lobby machen. Wir haben eine Lösung, die einfach Sinn macht und sinnvolle Dinge werden sich durchsetzen. Mhm. Ich wünsche mir von vielen Endkunden, dass sie diesen Podcast hören und sagen, das ist gar nicht blöd, das will ich auch.
Ja.
Und wenn dann die Endkunden sagen, ich will das jetzt haben, dann wird auch die Politik ein Umfeld dafür schaffen, dass es kommt.
Sehr gut. Für The Mobility House gesprochen, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz habt ihr jetzt und was glaubst du, habt ihr in 5 Jahren?
Umsatzzahlen bin ich vorsichtig, weil wir wachsen sehr schnell. Mhm. Wir sind 400 Mitarbeiter und in 5 Jahren sind wir ein Einhorn.
Sehr gut. Ein noch besseres Schlusswort. Bevor wir ganz Schluss machen, gibt es bei uns immer noch A-B-Fragen. Die stellt normal auch der Luca, der immer noch in Elternzeit ist. aber ich versuch's. Ich gebe dir 2 Alternativen zur Auswahl und du entscheidest dich einigermaßen zügig für die eine oder die andere.
B.
Genau. Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
A.
Ah. Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Okay. Apple oder Google?
None of the above.
Okay. Also ich sage jetzt einfach mal wegen Antriebsprinzip, kann man nichts sagen.
Nein, es ist A. Ich bin ein Apple-Jünger, muss ich sagen. Ich bin im System von Apple drin und ich fühle mich wohl. Allerdings, ich sag's gerade, ich bin im System drin.
Ja.
Und das gefällt mir eigentlich nicht.
Ja.
Aber ich bin einer von denen, der die Vorteile genießt. Wenn ich ein neues Handy kaufe, dann überspielt man das. Das finde ich gut. Will ich von jemandem abhängig sein? Nein. Deswegen, wenn du mich moralisch fragst, bin ich für offene Systeme. Jetzt könntest du darüber debattieren, ist Google offen oder nicht. Deswegen habe ich gesagt, none of the above.
Okay. Sehr gut.
Das war es nicht. Das war eine lange Antwort statt A und B.
Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Ist, glaube ich, bei dir relativ eindeutig. Der Bauernhof?
B, natürlich.
Ja. Auto oder Fahrrad?
Auf jeden Fall Fahrrad.
Okay. Wenn dann im Auto, vorne oder hinten?
Beifahrer. Ich fahre nicht gerne. Meine Frau fährt viel lieber und besser. B.
Okay. Datenschutz und AGBs. Aluhut oder Accept All?
Next question. Schwierig. Nein, nicht Accept All. Nein, nein, nein. Mündig sein. Mündig sein, nicht akzeptieren. Nein, AGB.
Okay.
Kleingedruckt in Areal 18.
Genau. Wunschlevel Adrenalin in der Freizeit. Eher Fliegenfischen oder eher Motorradfahren?
Auf keinen Fall Motorradfahren, aber trotzdem Adrenalin. Ich bin der Paraglider, bin der Segelflieger und deswegen ist es auch Adrenalin, aber nicht auf der Straße, sondern in der Natur.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Das ist der Unterschied. B.
Kaffee oder Tee?
Absoluter Kaffeetrinker. A.
Okay. Steak oder Falafel?
Steak. Ich gebe zu Steak. Mein eigenes Steak.
Okay.
A.
Und letzte Frage. Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Ja?
Erstaunlich. Auch wenn ich sehr früh aufstehen muss im Stall. Um 6 wird gemolken, aber ich... Gibt schon mal 18 oder 16 Stunden Tage bei mir.
Okay. So, dann sage ich ganz vielen Dank für deine Zeit und die vielen Antworten. Das Gleiche gilt für euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da. Schreibt uns einen Kommentar oder eine Mail an podcast@move-magazin.de. Ihr seht, ich habe mir die Adresse gemerkt. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal.